Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Vater, Dank dafür, dass wir hier zusammenkommen können, dass wir uns treffen können, dass wir dir Lieder singen können. Danke, dass wir das in Freiheit tun können, dass du uns in einem Land wohnen lässt, wo das niemand irgendwie näher beguckt, sondern das, was wir hier machen, das ist vollkommen dein. Und dafür möchte ich dir danken, dafür möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns den Blick dafür erhältst, dass das hier besonders ist und dass wir in dieser Besondersartigkeit hier sein dürfen. Vater, wir wollen jetzt Matthias segnen mit dem, was er für uns heute hat, dass genauso wie der Lobpreis Herzen aufschließt und Gewissheiten transportiert, es auch die Predigt tun kann. Danke, Herr. Amen.
Ja, ich freue mich, auch die Kollekte, das war mir gar nicht bekannt. Ich danke, dass ihr für uns sammelt. Ihr tut ja viel mehr. Also ich habe ja vor vielen Jahren hier mal Zuflucht bekommen und gefunden und sehr viel gelernt. Und ihr habt uns über die Jahre gestärkt und geschützt und unterstützt in Lübbecke. Bei der Gemeindegründung ist mir ja auch ein bisschen peinlich, dass wir immer noch nicht finanziell selbstständig sind und rund kommen. Ich würde ja gerne so eine größere Erfolgsgeschichte zeigen. Es ist, wie es ist. Und wir sind sehr dankbar, dass ihr immer noch in unserem Rücken steht. Wir haben ja seit so anderthalb Jahren so ein Gemeindehaus übernommen. Das stand leer. Wir hatten natürlich die Kosten konnte man nicht decken, die Miete nicht zahlen. Aber der Vermieter hat gesagt, geht erstmal rein, gebt, was ihr könnt. Und ich suche einen besseren Mieter. Und tatsächlich, seit anderthalb Jahren sind wir der beste Mieter offensichtlich. Gott hält anderen Leuten die Augen zu, dass wir da bleiben können. Das ist toll. Ja, ich habe das Vorrecht, das Mikrofon für mich zu haben. Also kann ich sagen, was ich will. Ich habe einen meiner Lieblingstexte rausgesucht. Einen meiner Lieblingstexte. Und was da steht, ist, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also diesen Text, den kennen im Grunde alle. Also ich bin überzeugt davon, über euren Esszimmertischen hängt das irgendwo. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ein klasse Text. Bei uns ist so, ich habe bei uns das Kreuz abgehängt, so mit so einem schwarzen Tuch. Im Moment, also Lutz predigt sozusagen jetzt vor einem kaum sichtbaren Kreuz. Und die Idee ist nämlich, ich dachte so auf Ostern zugehend, die Sachen zu betrachten, wie haben die Leute gelebt, bevor Jesus gelebt hat und für uns gestorben ist, vor dem Kreuz. Wie war das da, das Vorbereitende? Und die Leute haben genauso an Gott geglaubt. Und wie war das? Das fand ich spannend. Und der Josua ist ja so ein Typ, der in diesem Zusammenhang der General Gottes ein Riesenvorbild ist, Leben im Glauben. Und der kannte nicht den Namen Jesu. Der wusste nichts vom Kreuz und der Erlösung. Was hatte der? Ich habe den Text, wenn ihr den mal einblenden könnt, ich lese den mal, den bekannten Text, weil er so schön ist. Josua 24, 14 und 15, da steht, so fürchtet nun den Herrn, sagt Josua zum Volk Israel, und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als ihr noch jenseits des Stroms wart, oder den Göttern der Amoriter, die in diesem Land wohnen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. So, Josua stellt die Leute vor die Entscheidung, wie geht's weiter mit euch? Ne? Ihr seid jetzt durch die Wüste gewandert, Gott hat euch aus Ägypten befreit und jetzt fängt was Neues an. So, fängt was Neues an. Ihr steht jetzt an der Schwelle zum neuen, verheißenen Land Kanaan und Leute, ihr müsst eine wichtige Entscheidung treffen. Nicht nur die Schwerter wetzen oder schon mal sagen, Mensch, da hinten, ne, auf den Hügeln so, oder da vorne am Fluss, da könnte ich mir vorstellen, eine Farm zu machen, sondern vor allem ist eine Sache wichtig, wem willst du dienen? So, das ist die grundlegende Sache. Alles andere kommt danach. Und Josa sagt nicht nur, denk mal drüber nach, sondern er sagt, hier gibt's eine Grenze. Den Fluss haben wir gerade übertreten, die geografische Grenze, aber es gibt auch eine geistliche Grenze. Und überlegt ihr das und ich bitte euch, kommt mit über diese geistliche Grenze, sonst hat das andere alles keinen Zweck. Gott hat ein ganzes Jahr zu euch gesagt, er hat euch aus Ägypten befreit, er hat euch in der Wüste bewahrt, er hat euch bis hierhin und er wird auch die nächsten Kämpfe und er wird alles, er wird, Gottes Jahr steht. Aber was Gott möchte ist, dass du ein ganzes Jahr zu ihm sagst. Und manchmal kommt es zu solchen Punkten, wo man eine Entscheidung treffen muss und wo das herausgefordert wird, weil die Lebensumstände eventuell widrig sind. Gerade in schwierigen Lebensphasen immer wieder die Herausforderung, okay, will ich wirklich ganze Sache machen? Und ich habe schon, aber will ich das auch jetzt für den nächsten Schritt, für die nächste Phase? Josua sagt, elementar, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir gehen voran und wir bleiben im Segen Gottes und da wird sich nichts dran ändern. Solange ich lebe, solange noch Atem in mir ist, ich werde Gott folgen und werde keine Kompromisse machen. Ist natürlich klasse, dieser General Gottes, ne, das ist so ein Mann, so ein Held, so einer, der vorangeht. Und das braucht man natürlich auch. Leute, die man so auch ja, denen man folgen kann, wo man was sehen kann, so klappt das. Ich kann Gott auch vertrauen, weil der ist mir vorangegangen und wie der gelebt hat, das ist mir ein Riesenvorbild, das möchte ich auch. Was dann aber erstaunlich ist, ist der ein paar Verse weiter, ab Vers 18, da geht der Text, also soweit war es ja bekannt, was mir unbekannt war, wo meine Augen sozusagen gestolpert sind, ist ab Vers 18c, da sagt das Volk, auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Da sagte Josua zu dem Volk, jetzt hört zu, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger und ein eifersüchtiger Gott. Er wird eure Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Nach dem Motto, tut mir leid für euch, also ich und mein Haus, wir wollen und wir werden dem Herrn dienen. Für euch tut's mir leid, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Habt ihr das schon mal gelesen? Tut mir leid, für euch ist rum, für euch gibt's keine Vergebung. Ich gehe mit Gott nach Kanaan und später ganz steil in den Himmel. Und für euch, Leute, schlechte Nachricht. Ihr könnt es vergessen mit Gott. Ist das nicht erstaunlich? Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Er wird eure Vergehen und Sünden nicht vergeben. Das fing so schön an, ne, dieser Bibelvers. Klasse. Und wie es weitergeht, ist so ernüchternd, gar nicht so ermutigend, gar nicht so euphorisch. Wie kommt das, habe ich mich gefragt. Ist das jetzt so die Botschaft, wo wir jetzt sagen, okay, ne, der Herr segne sein Wort an uns, Amen, schönen Sonntag noch. So will man nicht stehen gelassen werden. Vorbei, mit dir hat's keinen Zweck. Geh in die Hölle, leb noch die letzten mickrigen Jahre und dann ab mit dir. Das ist nicht so eine angenehme Botschaft. Was steht dahinter? Woher kommt das? Ich hatte gedacht, es ist ganz gut, mal im Mosebuch, weil ne, wir sind ja im Alten Testament erstmal unterwegs vor Jesus, in 3. Mose 4, die Verse 1 bis 4. Wie lief das damals ab mit der Sündenvergebung, die den Israeliten ja jetzt verweigert wird? Wie lief das ab? Rede zu den Söhnen Israel, sagte Gott, wenn jemand aus Versehen sündigt gegen etwas, was der Herr zu tun verboten hat und irgendeines von diesen Sünden tut, wenn der gesalbte Priester gesündigt hat zur Schuld des Volkes, dann soll er für seine Sünde, die er begangen hat, dem Herrn einen Jungstier ohne Fehler als Sündopfer darbringen. Und er soll den Stier an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn bringen und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und den Stier vor dem Herrn schlachten. Ich habe gedacht, das war sehr anschaulich, wie das damals ablief. Wenn jemand was Falsches gemacht hat, dann hat er nicht einfach gesagt, ah, Entschuldigung. So wie wir das leicht machen. Jesus, entschuldige, nimm meine Schuld. Was der Mensch damals gemacht hat, ist, wenn ihm klar wurde, ich habe was gemacht, was Gott nicht gefällt. Also muss man das ja vor sich selber eingestehen. Und dann musste er hier war jetzt ein Rind, aber ich habe jetzt mal ein Schaf mitgebracht, ein stilisiertes. Er musste ein Schaf aus seiner Herde mitbringen. Das heißt, er musste, ne, wie bei Lutz draußen, also erst hat er das, ne, und es war noch seins, und später fehlt eins. Das heißt, es ist so ein wirtschaftlicher Einbuße. Erstens, er nimmt eins seiner Schafe und dann, ne, läuft er durch die ganze Stadt, durch Jerusalem, da hoch, und der Bäcker, ne, und keine Ahnung, der Fleischer, die sehen alle, der hat irgendwas gemacht, ne, irgendwas ist da. Der hat ja offensichtlich nötig, da was in Ordnung zu bringen. Das ist was Öffentliches gewesen. Man bekennt seine Schuld und sagt, ich komme allein nicht klar. Also wenn ich jetzt nicht Vergebung von Gott kriege, dann ist ganz vorbei mit mir. So, und dann lief er mit seinem Schaf da hoch und erklärt das dem Priester oder dem Leviten, der für die Opferung jeweils zuständig war, und hat gesagt, das und das ist passiert und ich brauche Vergebung von Gott. Kannst du mir helfen, das wieder in Ordnung zu bringen? Das war nicht so ein leichtes Ding. Das war nicht, ja, ne, entschuldige. Und ich habe gedacht, manchmal, wenn ich so mich bei Gott entschuldige für irgendwas, was nicht gut war, dann sage ich, ja, entschuldige Jesus. Und was ich eigentlich meine, ist, na, es ist mir natürlich peinlich, dass ich was Falsches gemacht habe, und er möge mich möglichst vor den Konsequenzen, vor den negativen Konsequenzen bewahren. Also ich möchte jetzt nicht noch darunter leiden. Aber mir ist meist nicht so richtig bewusst, dass es meine Schuld ist, die mich vor Gott trennt. Und das war in diesem Symbol mit diesem Tier sehr, sehr deutlich. Ne? Man hat die Hand auf den Kopf des Tieres gelegt und sozusagen die Schuld bekannt auf dieses Tier, das ja an sich völlig unschuldig an dieser Sache war. Stellvertretend musste dieses Tier sterben. Das finde ich eine furchtbare Sache eigentlich. Das ist grausig. Das hängt irgendwie mit Tod zusammen. Und in dem Moment, wo ich meine Schuld bekenne und dieses Tier geschlachtet wird, die letzten Zuckungen dieses Tieres spüre ich. Und ich spüre, dass es wirklich eine Strafe darauf liegt, dass das nicht einfach mit einem Entschuldige bitte genug ist. Also für Gott ist das nicht genug. Für Gott muss Tod ist die Strafe für Sünde, für jedes böse Wort, für jeden herablassenden Gedanken, für alle Lieblosigkeiten, für all das, für jedes Einzelne ist Tod die Konsequenz. Und dieses Tier stirbt, und eigentlich wäre es mein Tod. Wenn ich diese Kehle hier durchschneide, ist es eigentlich mein Blut, was spritzt. Ich hoffe nicht auf eure Technik. Das Ding ist, ich glaube, den Leuten damals war das bewusster, was Sünde bedeutet. Das war bewusster, hey, das ist was Furchtbares und eigentlich gehöre ich in die Hölle. Also wenn Gott nur gerecht wäre, wenn es hier nur nach Recht und Gerechtigkeit, ne, wenn Gott so ein riesen Computer wäre und ne, alle Sünden addieren, ich gehöre in die Hölle. Von Rechts wegen gehöre ich in die Gottesferne. Und es gibt nur eins, was mich rettet, nämlich, dass es ein Lamm gibt, das stellvertretend geschlachtet wird. Und ich spüre, meine Sünde bewirkt Tod. Und ich kriege ein ganz anderes Umgehen damit, wie ich Gott verletze und wirklich kränke. Und Gott ist ein heiliger und eifersüchtiger Gott, der sich nicht einfach alles bieten lässt. Und diese Leichtfertigkeit, ich glaube, das war das, womit diese Menschen damals nicht so Probleme hatten, die zumindest das mit dem Opfer ernst gemeint haben. Ich fand das sehr erstaunlich. Und ich glaube, es ist sehr eindrücklich. Man hat ja dieses Blut letztlich aufgefangen in einer Schüssel. Und das erinnert mich an diese andere Stelle in 2. Mose 12. 2. Mose 12, ab Vers 23. Wenn der Herr durch das Land geht, sagt Gott, bei dem Auszug aus Ägypten, letzte Plage, ne, Tod der Erstgeburt, dieser schreckliche Engel geht rum und tötet Tiere und Menschen. So, und es gibt einen Weg, nicht getötet zu werden. Das sagt dieser Vers. 2. Mose 12. Und der Herr wird durch das Land gehen und die Ägypter schlagen. Siehe, sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird den Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Wenn das Blut an den Türpfosten ist, dann bist du gerettet. Alle anderen sind nicht gerettet. Und ich finde, das ist auch so ein sehr anschauliches Ding. Du musst dieses Blut, dieses Opferlamms nehmen und an deine Türschwelle schmieren. Du musst da reinfassen, dir die Finger dreckig machen und deinen schönen Eingang verschandeln. Weil es gibt eine größere Gefahr, als nicht zum Dorf des Jahres gewählt zu werden. Die Gefahr ist, dass du sterben wirst. Wenn es jetzt ein paar Israeliten gegeben hat, die sagen, ja, wir sind ja Israeliten. Heute Nacht wird Gott uns befreien. Wir gehören ja dazu. Es wurde ja geschlachtet. Ja, unser Priester hat das gemacht. Wir kommen frei. Aber er hat das nicht an seine Türpfosten geschmiert. Was passiert mit dem Menschen? Gott hat gesagt, der das tut, ist, ich werde dem Engel befehlen, dass er dein Haus verschont. Wer das Blut annimmt, wer das nicht annimmt, ich fürchte, das ist keine gute Idee gewesen. Denn Gott ist ein heiliger und eifersüchtiger Gott. Gott ist nicht ein Hosentaschengott, so eine Spielzeugfigur, so ein Kaugummi, was wir so kneten können, wie wir es uns brauchen. Du tust das, was Gott sagt, oder du bist draußen. Und das Ding ist so ein bisschen im Laufe der Zeit verloren gegangen. Ich glaube, diese Israeliten wussten das. Die in diesem Haus waren, wo die Türpfosten mit Blut beschmiert waren, hatten die Gewähr, du wirst verschont und du wirst auch rausgeführt aus Ägypten. Gott wird weiter mit seinem Segen über dir sein. Die Leute, die sagten, wir sitzen zu Hause und wir haben Angst und wir hören vielleicht auch Schreien und Weinen von draußen. Wir werden diese Nacht nie vergessen, aber wir wissen eins ganz sicher, bei all der Panik und all dem Durcheinander, wir wissen eins, bei Gott ist Rettung. gehst du einen Schritt weg, ist, wer weiß, was passiert. Es kann alles passieren, alles Mögliche. Wir müssen bei Gott sein. Kinder, kommt, wir sitzen hier. Was draußen auch passiert, wir haben keine Kontrolle. Ich kann euch auch nicht beschützen. Der Einzige, der uns beschützen kann, ist Gott. Wir können nicht vor Gott fliehen, wir können nur zu Gott fliehen. Ich glaube, da kam so eine Ernsthaftigkeit und eine Heiligkeit Gottes, so ein Erkenntnis über das Volk, das einen ganz großen Unterschied gemacht hat. Ich glaube, wenn jetzt jemand auf der Straße zu finden war in dieser Nacht und sagte, ja, ich gehöre doch zu Gott, ist doch alles in Ordnung. Was passiert, wenn dieser Israelit diesem Engel, der den Auftrag hat zu töten, begegnet? Meinst du, über Gott zu stehen? Meinst du, du kommst da durch? Stell dir vor, es ist ein hoch angesehener Israelit. Irgendjemand, der ein Stammesführer war, der mal nach dem Rechten schauen wollte, ob alle schön in den Häusern waren. Gott sagt, wenn du da drin bist, bist du geschützt. Dein Ruf und dein Amt bringen dir gar nichts. Du gehorchst mir oder du bist draußen. Ich weiß nicht, das sind so Sachen, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, dass da eine Furcht vor Gott über diese Versammlung kam. Und ich glaube nicht, dass viele Leute auch nachts mal so ein bisschen rausgeguckt haben, nach dem Motto, ich bin ja drin, aber ich will auch ein bisschen gucken, was draußen passiert. Ich glaube, dass diese Leichtfertigkeit, vielleicht ist das das beste Wort dafür, die Leichtfertigkeit war verschwunden. Und da war eine große Ernsthaftigkeit, glaube ich, da. Gott hat gesagt, das ist nicht irgendwas, dieses Blut, sondern, nächste Bibelstelle, 3. Mose 17, Vers 11, denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken, denn das Blut ist es, das die Sühnung tut durch die Seele in ihm. Es ist Gottes Idee, dass wir gerettet werden. Er ist der Initiator. Er ist der, der uns Rettung ermöglicht. Es ist nicht, dass wir vor Gott Angst haben müssen. Er ist der, der die Rettung will. Kommt zu mir und ich werde euch retten. Kommt zu mir, denn außerhalb gibt es keine Rettung. Ich habe euch das Blut auf den Altar gegeben. Und jeder, der auch im Alten Testament diesen Opferritus durchgeführt hat, gerettet ist er nicht durch dieses Lamm, gerettet ist er durch Jesus. Das ist ja vollkommen klar. Das ist ja wie ein Scheck. Das Guthaben liegt auf dem Konto. Wenn ich das auch oder mit der Kreditkarte irgendwie bezahle, das Guthaben liegt auf dem Konto. Aber ich kann jetzt schon die Ware mitnehmen, weil das gilt. Wenn ich meinen PIN-Code nicht vergessen habe und bezahle, dann gilt das. Auch wenn viel später, vielleicht 3 oder 5 Tage später, erst das Geld effektiv von meinem Konto abgebucht wird. Und so hat Jesus durch jedes Lamm, das geschlachtet wurde, Jesus gesehen. Alleine durch Jesus gibt's Errettung. Und Joshua wurde durch Jesus errettet. David wurde durch Jesus errettet. Es gibt keine Errettung außer Jesus. Bevor Jesus gelebt hat, war das eben ja so eine Vorschattung. Das glaube ich, ist echt wichtig festzuhalten. Gott ist der Autor der Errettung. Gott ist der, der alles bereitgestellt hat, dass du gerettet werden kannst. Mir geht es darum, um diese Schüssel. Dies Blut, das ist das, was rettet. Es reicht aber nicht, dass es in der Schüssel ist. Es muss an deine Türpfosten, an die Türpfosten sozusagen deines Herzens. Wenn du nur davon weißt, dass Jesus gestorben ist, reicht es nicht. dass du christliche Eltern hast, dass du zum Gottesdienst kommst, dass du in Gottesdiensten ein Stuhlerwärmer bist, ist keine Eintrittskarte für den Himmel. Alleine das Blut Jesu. Du musst über, ich komme zum Gottesdienst hinaus, das Kreuz, das Blut anwenden auf dich. Du musst über einen regelmäßigen Beitrag, habe ich nicht in deinem Namen die Gemeinde unterstützt? Habe ich nicht in deinem Namen, Jesus, mitgearbeitet in der Gemeinde? Habe ich nicht am Abendmahl teilgenommen? Du kannst all das machen. Wisst ihr, was Jesus im Neuen Testament mal sagt, gegenüber den Leuten, die sagen, wir haben doch das und das und das alles gemacht, wir waren doch dabei. Und er sagt so hart, ich habe euch nie gekannt, ihr habt nie dazugehört. Ihr seid im Gottesdienst gewesen, aber ihr habt nicht zu meinem Reich gehört. Ihr habt meinen Namen gesungen, auf eurer Lippe war mein Name, aber in eurem Herzen, ihr seid nicht errettet worden. Wie kann man dieses Blut anwenden? Wie kann man sicher gehen, dass man am Ende in der Ewigkeit dabei ist? Für viele von euch gilt das und es ist gut, trotzdem das immer wieder festzumachen, trotzdem immer wieder in diesen Bund einzutreten, genau wie wir, wie ihr das so toll macht mit dem Abendmahl. Das, der Bund in meinem Blut, sagt Jesus, das ist das Ding, das ist das Einzige, was rettet. Das Einzige, was rettet. Der Bund in meinem Blut. Wie bin ich dabei, bin ich nicht dabei? Ich habe drei Vorschläge, wie man dieses Blut anwendet. Einmal ist es, dass du das bewusst annimmst. Dass du bewusst sagst, Jesus, ich bin ein Sünder, ich habe Sachen getan, die nicht in Ordnung waren und ich weiß gar nicht, habe ich das schon mal, ja, schlechtes Gewissen, damit kenne ich mich aus, aber habe ich dir wirklich meine Schuld benannt? Ich weiß es gar nicht genau. Wenn du da nicht ganz sicher bist, geh noch mal dein Leben durch, was dir bewusst ist, was dich von Gott getrennt hat, was nicht in Ordnung war und bekenn ihm das einzeln. Sag, Jesus, ich habe das erfahren und glaube das, du bist ein heiliger Gott und ohne dich geht das schief. Werde ich nicht in die Ewigkeit kommen mit dir. Ich brauche deine Vergebung. Bitte vergib mir meine Schuld und nimm dir Zeit dafür, das wirklich vor Gott auszusprechen. Dies, naja, ich gehöre ja schon irgendwie dazu. Gott sieht ja, wie ich es meine. Gott sieht ja meinen christlichen Charakter. Gott, ja, da war schon dieses ein oder andere Wort, was nicht in Ordnung war. Aber Gott sieht ja mein Herz an. Das sagt man sich dann ja so leicht. Gott sieht das Herz an. Bei David, ne, in dem Psalm steht mal, prüfe mich, Gott, und prüf mein Herz. Und zeige mir, wie es in meinem Herzen aussieht. Manchmal kann man sich auch selbst betrügen. Man kann den christlichen Lebensstil annehmen, aber nicht Jesus. Man kann christlich werden, aber nicht erlöst dabei. Von solchen Leuten spricht Jesus. Und das Ding ist, wenn du denkst, naja, Gott sieht ja, wie ich es meine, dass ich eigentlich ja für ihn bin. Meinst du wirklich, dass Gott in deinem Herzen sieht, dieser Mensch ist gerecht? Mein Maßstab von Gerechtigkeit? Glaubst du wirklich, dass Gott sagt, durch seine Werke, so wie er lebt, wird er gerettet? Dann habe ich große Zweifel, dass du in der Ewigkeit ankommst. Denn wir wissen ganz deutlich, dass niemand durch Gesetzeswerke, durch Gerechtigkeit, durch wohlmeinend und angenehm sein, dass niemand selber den Weg zu Gott sich bezahlen kann. Die Schuld muss weg. Solange du den Eindruck hast, naja, Gott sieht ja mein Herz und wird ja schon ganz zufrieden sein mit mir, das ist der Erweis dessen, dass du eventuell die Errettung noch nicht angenommen hast. Wenn du anfängst zu merken, weil es an mir liegt, ich habe die Hölle verdient. Ich, hinten und vorne stimmt's nicht. Ich komme nicht an die Maßstäbe Gottes ran. Ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Der ist der, der sicher bei Gott ist, der Vergebung braucht und diese Vergebung annimmt, der nicht auf sein gutes Leben und sein gutes Herz setzt, sondern allein auf die Vergebung. Ich habe das Blut auf den Altar gegeben, für euch Sühnung zu erwirken. Das ist Gottes Weg der Errettung für dich. Nimm das Blut Jesu an, die Vergebung durch sein Blut. Einen anderen Weg gibt es nicht. Ich habe einen interessanten Bibelvers aus Offenbarung 12. Offenbarung 12, Vers 11. Da ist so ganz am Ende der Zeit, wer kommt am Ende in die Ewigkeit? So. Und sie haben ihn, nämlich den Bösen, überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. So, zwei Sachen. A, um des Blutes des Lammes willen. Das sind die, die am Ende in die Ewigkeit kommen. Die sagen, Jesus ist für mich gestorben. Das ist meine Eintrittskarte, nichts anderes. Seine Gerechtigkeit ist meine Eintrittskarte. Sein Tod ist mein Leben. Um des Blutes des Lammes willen und um des Wortes ihres Zeugnisses. Wenn du das Blut dir aneignen möchtest, wenn du die Errettung annehmen möchtest, ist ganz wichtig das Wort des Zeugnisses. Wer hätte das gedacht? Wenn du nicht bekennst, dass du zu Gott gehörst, was ist dann? Den Fall sieht das Neue Testament gar nicht vor. Wer zu Jesus gehört, der bekennt, dass er dazugehört. Was ist der erste Schritt des neu gefundenen Glaubens? Man lässt sich taufen. Vollkommen klar. Ein öffentliches Bekenntnis. Ich war verloren. Ich habe Jesus gefunden. Jetzt darf ich gerettet sein. Preis sei ihm. Man sagt das anderen Menschen. Man sagt das der Gemeinde. Man lässt sich taufen und schließt diesen Bund öffentlich. Für mich gilt das. Das ist jetzt meine Richtung. Jesus sagt es deutlich. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Wer nicht glaubt, wird verloren gehen. Also zu Glaube gehört Taufe, dies öffentlich dazu stehen. Und ich glaube, das ist gar nicht groß genug zu machen und gar nicht zu wenig zu betonen, dass wir uns zum Glauben bekennen. In den Kirchen ist ja oft so, dass das Glaubensbekenntnis einmal im Gottesdienst gesagt wird. Ist bei uns jetzt nicht Tradition, steht hier jedem frei. Ich habe einen Satz, der das so schön zusammenfasst. Und ich frage mich, ob du diesen Satz mitsprechen könntest. Durch das Blut Jesu bin ich von meinen Sünden erlöst und aus der Hand Satans befreit. Durch das Blut Jesu bin ich von meinen Sünden erlöst und aus der Hand Satans befreit. Ist das das, was du mitsprechen könntest? Dann würde ich euch bitten, lasst uns das mal gemeinsam sagen. Durch das Blut Jesu bin ich von meinen Sünden erlöst und aus der Hand Satans befreit. Und jetzt nochmal mit Glauben. Durch das Blut Jesu bin ich von meinen Sünden erlöst und aus der Hand Satans befreit. Bekenne das dem Menschen, neben dem du sitzt. Sag das, guck ihm in die Augen und sag das. Durch das Blut Jesu bin ich von meinen Sünden erlöst, aus der Hand Satans befreit. Und dann der andere bekennt das, denn es ist ein Weg, das Blut anzueignen. Man muss es bekennen, annehmen, dazu Stellung nehmen und den Herrn dadurch ehren. Wendet euch mal einander zu und sagt das. Und ihr habt vielleicht viel bessere Worte, ganz sicher, das ist ein gedrechselter theologischer Satz vielleicht, wie ihr das ausdrückt. Genauso sagt das und sagt das auch den Menschen, die Jesus nicht kennen. Sagt das am Arbeitsplatz. Und dann kommt jemand und sagt, oh, mit den Kirchen, ey, ne, diese Missbrauchsskandale, ich bin schon längst ausgetreten, erzähl mir nichts davon. Und dann sagst du, und ich bin so dankbar, dass Jesus mich erlöst hat. Mein Thema ist nicht Kirche und ich muss niemanden rechtfertigen und niemandem irgendwas erklären. Ich bekenne, ich habe Jesus und der hat mich erlöst. Und das ist das Wichtigste, was überhaupt in meinem Leben passiert ist. Und das wünsche ich dir auch, dass du diesen Frieden findest, den ich gefunden habe. Drück das aus, wie du willst, aber alle Arbeitskollegen müssen das wissen. Schaut mich an als Vorbild. Alle meine Arbeitskollegen sind schon Christen. Also, ich nehmt euch das zum Vorbild und arbeitet dran. Dem pieseligen Nachbarn, sagt das. Ladet ihn ein zum Ostergott, zur Gemeinde und es ist alles toll, sind alles Wege. Aber wenn er von dir aus deinem Mund hört, ich bin so dankbar, dass Jesus mich liebt und dass ich gerettet sein darf. Das ist mir so eine Freude. Die bucklige Verwandtschaft. Sag das und bekenn dich zu Jesus. Damit schließt du diesen Bund. Damit stellst du dich zu Gott. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir machen uns gerade für Gott. Wo wir auch hinkommen. Und da ist noch vieles in meinem Leben und meine Hecke ist nicht ordentlich geschnitten. Und es gibt, ja, das stimmt. Aber ich bin erlöst durch Jesus. Das sollen alle Menschen wissen. Das ist sozusagen so ein Wiederaktivierungscode. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Programm runterladet? So eine Demo-Version. So, und dann, wenn man es bezahlt, das akzeptiert wird, dann schickt die Firma den Aktivierungscode und dann habt ihr Zugang zum vollen Programm. Sonst erlischt das irgendwie vielleicht nach 3 Wochen oder 4 Wochen. Auf einmal kannst du damit nichts mehr tun. Und das würde ich euch super gerne raten, nicht in diese Gefahr zu kommen. Christ sein als eine Demo-Version, nach dem Motto, ja, das ist mir im Moment, passt das gerade zu meinem Lebensstil, aber nicht den Aktivierungscode zu nehmen. Nimm Jesus wirklich bewusst an, in einer Ehrfurcht vor ihm, bekenn deine Schuld und lass dich taufen, wenn das der nächste Schritt ist. Bekenn das vor den Menschen, die dich umgeben. Du stellst dich damit zu diesem Bund. Du trittst ein in diesem Bund. Du stellst dich zu Gott. Und das ist das, was der Josua uns nahelegt. In diesem Bibeltext ist ein wichtiger, wir sind wieder bei Josua. In diesem Bibeltext ist ein wichtiges Element, das Hauptwort in diesem ganzen Text. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was ist das? Man sucht ja so immer das Wort, worauf es ankommt. Wo kippt es? Wo ist der besondere Moment? Der besondere Moment ist das Wort dienen. Ich aber und mein Haus, denn ihr dient den Göttern der Ägypter. Ihr gehört zu Israel, aber ihr dient auch den Göttern der Ägypter. Habt ihr keine Ehrfurcht vor Gott, dass ihr das zulasst? Dass andere Sachen euch wichtiger sind als Gott? Dass ihr bestimmte Sünden mitzieht und einfach immer sagen, ja, okay, Jesus weiß ja. Vergib bitte, durchzieht, und das ist das kontinuierliche, und Gott ist irgendwann mal dazugekommen, aber diese Sünde, da wird nichts geschlachtet, das läuft einfach weiter und unbesehen. Dienen ist auch so ein Aktivierungscode. Ich stelle mich komplett und mit meinem ganzen Herzen Gott zur Verfügung und seinem Reich. Und wenn mir klar wird, wo was falsch ist, dann möchte ich mit aller Kraft das lassen. Ich möchte ihm allein treu sein. Ich habe einen Gedanken, vielleicht ist er um 3 Ecken gedacht, aber mir kam das so, ob sich Gott manchmal wie der verlorene Sohn fühlt. Der Sohn, der mit allem Geld in die Fremde ging und solange er Geld hatte, hatte er viele Freunde. Und als ihm das Geld ausging, auf einmal stand er allein da. Ist deine Treue zu Gott wie dieser verlorene Sohn? Du bist Gott nur treu, weil du Angst vor der Hölle hast? Oder du bist Gott nur treu, solange er nicht das und das von dir fordert? Dann macht dein Leben so einen kleinen Bogen, eine kleine Umleitung. Das und das will ich Gott nicht opfern. In den Bereich, nach dem Motto, ja, am Ende, Gott, das ist dein Ding, am Ende, dass ich in die Ewigkeit komme. Da möchten wir gerne, dass du auch aktiv wirst. Aber jetzt sag mal, in diesen Lebensbereich reinsprechen, Gott. Ne? Tu du Gottes Dinge, ich mach meine Sache. Am Ende treffen wir uns vor der Himmelspforte. Das läuft nicht. Dienen heißt ganz und komplett. Das heißt nicht perfekt sein und sinnlos. Das heißt, wo Gott reinspricht, da höre ich. Ich bin Gott treu. Wird Gott seine Freunde verlieren, wenn er dir irgendwas nimmt, was dir kostbar ist? Wie viel bist du bereit aufzugeben für Gott? Oder ist der Deal, Gott schafft dir einfach ein angenehmes Leben und dann bist du auch bereit, ne, Gott gibt dir das angenehme Leben und dafür bist du bereit, sonntags zum Gottesdienst zu kommen. Ist das so ein Deal oder heißt das, ich und mein Haus, es gibt nur einen Weg und ich bin bereit, alles zu tun für ihn, weil es ein heiliger und ehrfurchtgebietender Gott ist. Ich werde ihn lieben, ich werde ihm gehorchen, ich werde ihn mit vollem Herzen anbeten, ich werde ihm allein vertrauen, wenn meine Wege an ein Ende kommen, wenn ich keine Zukunft sehe, aber das eine Lichtlein wird niemand ausblasen. Jesus liebt mich, ist für mich gestorben und wird mich retten. Und wenn ich hier die Augen zumache, wird auf der anderen Seite der Herr stehen mit offenen Armen. Was auch immer hier passiert, das bleibt. Dieser Bund ist das Wichtigste und der wird nie gebrochen. Der Bund in meinem Blut haben wir im Abendmahl gefeiert. Da gibt es keine Neutralität. Da gibt es nicht mal sehen, was Gott auffordert, was Gott dich auffordert ist. Kannst du das im Herzen sagen? Ich aber, mein Haus, in dem Rahmen, wo ich Verantwortung habe, ich werde immer Gott folgen. Und wo ich versage, fliehe ich zu ihm und bitte um Vergebung. Aber mein ganzes Herz gehört Gott. Das ist das, was Josua sagte, wozu er uns ermutigen möchte. Die überhaupt kennt, aber sehr die Möglichkeit, auf das Wort Gottes zu antworten. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich mich einstöpseln soll. War das hier? Hier, tut mir leid. Ach so, wir müssen das anders. Ihr habt aber auch so monster viel Technik hier, da kann man ja an einen regulären Ablauf ist hier ja gar nicht mehr zu denken. So. Wie muss ich das jetzt? Ach, das sind die Ohrstöpsel, ne? Genau. Also, ich scheue mich auch nicht, mich auf offener Bühne zu blamieren. Mal gucken, wie das klappt. Geht ja um die Ehre Gottes. Danke, Jesus, dass wir das singen dürfen. Und das sollen nicht nur Worte sein, nicht nur Melodie, Musik, die verklingt, sondern es ist unser Bekenntnis. Du bist heilig. Wir kennen keinen Gott außer dir. Du bist der wahre Gott, der einzige Gott. Der einzige Gott, bei dem Rettung ist, bei dem unser Leben in guten Händen ist. Wir vertrauen dir. Und wie du uns führst, Jesus, wir nehmen das an. Wir wollen wirklich mutig sein, wie Joshua. Und Jesus, und wo wir schwach sind, wissen wir, dass du uns trägst, dass du uns nicht fallen lässt und dass deine Hand uns hält, selbst wenn unsere Hand schwach wird. Dein Bund bleibt bestehen und jeder, der zu dir gehört, gerettet durch dein Blut, wird in Ewigkeit leben. Wir rühmen dich um des Blutes, um des Kreuzes willen. Jesus, und wir wissen, in der Offenbarung steht, dass du auf dem Thron in der Ewigkeit sein wirst und weiterhin erkennbar als der, der die Wunden des Kreuzes getragen hat. Jesus, du bist unser Erretter in Ewigkeit. Du hast Ja zu uns gesagt, ein ganzes Ja. Und wir wollen wirklich ganz Ja zusammen zu dir. Weil dir gebührt die Ehre. Danke, dass du uns niemals enttäuschen lässt. Amen.